Also es hat auf jeden Fall bei sehr vielen auch doch sehr viel verändert und auch eben die Existenz dann am Ende gesichert.
Du bist ja so richtig Jeanne d'Arc. Der ist für die Salons in Schieflage, ja. Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glöckler hier. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Und ich habe einen Herrn am Telefon, der ist aus Luxemburg und ja, das ist ein bisschen eine haarige Angelegenheit. Aber das soll er Ihnen am besten selbst erzählen. Vielleicht stellst du dich erst einmal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, Andreas Wendt am Apparat. Hallo Harald, ich grüße dich. Freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf heute. Wir teilen uns ja sozusagen das Wohnzimmer bei MyStyle Rocks und ich sitze neben dir in der Jury, bin aus dem haarigen Friseur-Business und Unternehmer und ja, es ist mir eine große Ehre, heute mit dir plaudern zu dürfen.
Also du teilst nicht das Wohnzimmer mit mir, du darfst da sitzen, das ist ein großer Unterschied. Ja, also bitte.
Aber also jetzt. 80% der Lebenszeit haben wir, glaube ich, während der Produktion doch miteinander.
Ja, das kann man wohl sagen. Aber das kommt erst weit, weit nach hinten. Lass uns erst mal starten. Ich fange immer mit der Kindheit an, weil in der Kindheit, da liegt ja alles so begründet und manches Mal auch der Hund begraben. Und vielleicht erzählst du mal, wie deine Kindheit war, wo du groß geworden bist, welche Stadt, welchem Land, auf dem Dorf, in der mit Tieren oder keine Tiere. Ja, dass wir erst mal so ein bisschen einen Einblick kriegen, woher du kommst.
Ich bin in Düsseldorf geboren, also in Deutschland, und bin da eigentlich auch ganz behütet aufgewachsen mit Mutter, Vater, eine 3 Jahre jüngere Schwester. Meine Mutter hat gearbeitet als Bankkauffrau, ist dann, als ich quasi als erstes Kind kam, dann zu Hause geblieben als Hausfrau und Mutter. Mein Vater war bei der Stadt Düsseldorf als Beamter im höheren Dienst, hat dort Sachbearbeitung etc. gemacht. Also beides eigentlich sehr bodenständige Jobs, die mit Medien oder mit Styling oder so nichts zu tun haben. Ich bin Ende der 80er dann auf die Welt gekommen. Das war eigentlich so ein, wie man sich das vorstellt, so eine kleine Familie, ein Reihenhaus, ein bisschen außerhalb von der Stadt. Alles aber behütet und auch alles wirklich sehr herzlich und familiär verbunden. Ich bin dann irgendwann in die Schule gekommen. Und da fing das eigentlich so an, dass in der Schulzeit ich das erste Mal gemerkt habe, so okay, es ist nicht alles nur lieb und behütet. Ich war, als ich in die Schule kam, der Kleinste der kompletten Klasse. Also ich war wirklich guten Kopf kleiner als der Rest der Mitschülerinnen und Mitschüler. Und dann ging das los, dass ich gemerkt habe, so dieses Behütete von zu Hause, alles ist toll, alle sind lieb und man kommt gut miteinander klar. Das fiel dann in der Schulzeit irgendwann so hintenüber, als ich gemerkt habe, okay, krass, da gibt's auch Gegenwind, weil du anders bist als andere. Und dann ging das halt wirklich los mit Sprüchen, mit Klamotten wie, ja, die kleine Ameise und ach, was weiß ich, und dann schubsen und dann in die Mülltonne geworfen. Also wirklich so viel Hänseleien und viel Theater. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal kann es dann auch blöd werden, wenn man mit den falschen Leuten irgendwie dann zusammenkommt. Und da war die Schulzeit so eine prägende Geschichte, wo ich für mich gemerkt habe, okay, es ist eben doch hart in der wahren Welt, wenn man nicht mit Mama und Papa so behütet und geschützt wird. Und dann war für mich irgendwann der Moment zu sagen, okay, krass, ich kann mich jetzt natürlich an die Eltern wenden und sagen, ich werde in der Schule irgendwie fertig gemacht. Kommt doch bitte mal mit. Aber ich wusste von Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, wie man behandelt wird, wenn dann die Eltern in die Schule kommen und sagen, hier, mein Sohn oder meine Tochter wird nicht so gut behandelt, dann wurde es meistens noch schlimmer. So dass ich dann für mich irgendwann relativ schnell festgestellt habe, in der Schule, wenn du dich da durchbeißen willst, dann musst du es verbal machen und nicht, indem du auch so bist wie die anderen, sondern sei einfach schlauer und versuche, durch die Verwendung deiner Sprache irgendwie dich aus diesen schlechten Sachen zu befreien. Und das hat dann auch im Laufe der Zeit irgendwann geklappt. Und irgendwann war ich tatsächlich dann sogar der Gemochte in der Klasse und nicht mehr der Gejagte.
Ja, aber jetzt muss ich einmal kurz fragen. Also das in Mülleimer geworfen, du sagst in Mülleimer geschmissen, wie in Mülleimer geschmissen?
Ja, es war so auf dem Schulhof, wenn dann Pause war, dann war man ja meistens da draußen. Dann gab es auf dem Schulhof so einen Kiosk. Da hat man sich dann was zu trinken geholt oder so eine Waffel. Und das war bei mir halt so, wenn ich dann mir zum Beispiel was zu trinken da geholt habe, dann kamen halt so 3, 4 Jungs aus der Klasse oder aus der Klasse drüber Die haben sich dann halt einen Spaß draus gemacht, den Kleinen, der ja ein Kopf kleiner ist als die anderen, so ein bisschen zu triezen oder dann auch mal hochzunehmen, durch die Gegend zu tragen und wenn es dann halt ganz blöd war, auch mal in die Mülltonne zu schmeißen.
Ja, das war eine harte Schule.
Und das war es definitiv.
Und du hast dich da dann aber erfolgreich irgendwann zur Wehr gesetzt, aber nicht mit, also mit Köpfchen, sondern nicht mit den Muskeln, sondern eher mit Köpfchen. Du hast denen dann anders Respekt verschafft.
Genau, mein Vater hat immer gesagt, ich habe das mal auch zu Hause erzählt und er hat dann auch gesagt, mach dich nicht verrückt, sei einfach schlauer als die anderen. Mach es nicht mit den Händen und mach es nicht auf gleicher Ebene. Schalte deinen Kopf ein, du bist nicht dumm. Mach es anders, aber mach es clever, weil wenn du auf der gleichen Schiene zurückschlägst, dann bist du derjenige, der nachher einen blauen Brief kriegt und von der Schule fliegt.
Was hattest du für Träume in der Kindheit? Was hattest du für... Man hat ja oft so, ja, Kindheitsträume, der eine möchte Designer werden, der andere Model, der andere. Wolltest du immer schon den Beruf ergreifen, den du hast? Wir kommen ja nachher drauf. Oder hattest du ganz andere Träume, ganz andere Visionen?
Ich weiß, auch wenn ich mir alte Kinderfotos angucke, dass ich wirklich von, ich sag mal, 3 Jahre an schon ein Riesenfan war von Kochen. Also ich saß auf Kinderfotos schon als wirklich kleiner Zwerg in der Küche, wollte immer dabei sein, wenn die Mutter oder die Oma gekocht haben. Ich wollte mitmachen, hatte meine eigene Puppen hier, so Spieleküche mit echtem Equipment, hatte irgendwann sogar echte Kochplatten mit 5 oder so. Und das war immer so ein Traum. Ich wollte immer kochen. Und ich bin dann von meinen Eltern auch relativ früh bei der Volkshochschule und bei so einer katholischen Einrichtung in so Kochschulen angemeldet worden. Das heißt, immer an Wochenenden oder auch in Schulferien war dann für mich immer Kochkursus auf dem Programm mit Kindern und dann eben immer weiter. Und das habe ich gemacht von wirklich 5 an und ich glaube sogar bis 13, 14 regelmäßig, sodass ich wirklich irgendwann auch zu Hause kochen konnte, weil ich wusste, wie es geht. Da war mein Traum wirklich, ich will Koch werden. Und das hat sich irgendwann dann so mit 13, 14 gedreht, dass ich gesagt habe, nee, also irgendwie kochen ist doch nicht so gut. Ich will irgendwie vielleicht doch was mit Styling machen oder was mit Medien machen. Und dann kam so dieser Wechsel zu sagen, wie wäre es denn eigentlich mit Fernsehen? Das wäre doch auch irgendwie ganz nett. Aber da kommst du natürlich mit 14, denkt man sich, na toll, kommst du ja nicht einfach so rein.
Dann hast du aber erst ja mal, bevor du in die Medien gekommen bist, einen ganz anderen Beruf gestartet.
Genau, ich habe dann in meiner Schulzeit gedacht, gut, jetzt muss man sich natürlich irgendwann mal orientieren für einen Beruf, weil du kannst nicht ewig auf der Schule bleiben, irgendwann muss was passieren. Meine Eltern waren auch die gesagt haben, Junge, du musst jetzt mal gucken, ne? Da muss was Vernünftiges passieren. Komm jetzt hier nicht mit irgendeinem Quatsch. Also das muss schon was sein mit Hand und Fuß. Und dann das ist, weißt du, dieses Typische so, nee, aber du machst jetzt hier nicht so ein Firlefanz, ne? Also jetzt hier nicht irgendwas mit brotlose Kunst, das wollen wir gar nicht haben. Das muss schon was sein, was gut ist. Guck dir die Mama an, die ist bei der Bank. Guck dir mich an, ich bin Beamter, ne? Das wäre ja auch was für dich. Und ich habe mir gedacht, ja genau, aber das wäre es mit Sicherheit nicht. Und habe dann gedacht, gut, was mache ich denn? Habe dann meine Schulferien genutzt und gedacht, machst du doch mal einfach ein Schulpraktikum in einem Friseursalon. Da kann man ja mal schauen, ob das was für mich ist oder nicht. Ich fand das auch ganz cool. Habe dann bei uns im Ort ein Friseurgeschäft gefunden. Habe dann da einfach mal 14 Tage als Praktikant so reingeschaut und mir gedacht, okay, das könnte ja eigentlich schon mal was sein. Fanden natürlich alle nicht gut, weil sie gesagt haben, ach du lieber Gott, Friseur, das ist ja jetzt aber auch nicht unbedingt das, was wir uns vorgestellt hatten.
Ja, das war ja jetzt nicht der Beruf, den sie sich dann, der ging ja schon in die Richtung, in die es eigentlich nicht gehen sollte, ja?
Richtig. Und dann war es auch so, dass dann in der Schule natürlich die mitbekommen hatten, hier der Andreas, der will jetzt mal beim Friseurpraktikum machen. Und dann wirklich auch gleich, ja, naja, aber da sind doch deine Noten viel zu gut für. Wo ich mir jetzt im Nachhinein auch denke, so okay, das heißt, kann ich jetzt nur Friseur werden, wenn ich dumm bin? Nein, eigentlich nicht. Also weißt du, das ist eben diese Verknüpfung von Vorurteilen eigentlich mit dem Beruf, die dann wieder auch Zweifel bei mir geweckt haben. So nach dem Motto, okay, muss ich denn jetzt schlecht in der Schule sein, um den Beruf zu machen? Oder kann ich nicht auch einfach gut in der Schule sein und dann vielleicht auch noch gut im Beruf später? Ja, das Praktikum hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie muss da doch noch mehr passieren und habe dann einfach immer wieder nach meiner Schule in Hürth bei den Fernsehstudios angerufen, bei den MMC-Studios, weil ich unbedingt ein Praktikum da in der Maske machen wollte,
Also
die mir aber immer
du
gesagt
hast
haben, gibt's
selbst
nicht.
angerufen,
Ja.
also Kaltakquise gemacht, ja?
Genau, Kaltakquise gemacht. Und das war genau die Zeit, die kennst du auch noch. Ich bin ans
Nee,
Telefon gegangen,
ich hab nie
hab dann
Kaltakquise
da.
gemacht. Nee.
Na, die Telefonzeit,
Ja,
pass
die
auf, weil
kenne
jetzt kommt
ich.
nämlich der Punkt. Ich habe dann angerufen und das Erste, was meine Mutter sagte, ist das jetzt ein Ortsgespräch oder ist das ein Ferngespräch? Weil es war ja nicht in der gleichen Stadt, also kostete das ja direkt mal mehr Geld. Und dann habe ich da angerufen und dann haben sie mir halt gesagt, es tut mir leid, aber Praktikum gibt es bei uns nicht. Also da gibt es gar keine Chance. Und ich habe nicht aufgegeben. Ich bin da wirklich bissig geblieben und habe es immer wieder versucht, bis ich irgendwann bei der Chefmaskenbildnerin durchgekommen bin, mit der am Telefon quatschen konnte und es tatsächlich dann geschafft habe, das war 1999, dass ich in den Sommerferien von der Schule da quasi mitlaufen konnte, 3 Wochen lang. Und da wirklich dann bei Produktionen wie Familienduell, 7 Tage, 7 Köpfe noch mit Rudi Carrell, Ilona Christen, diese ganzen Produktionen eben mal Backstage miterleben konnte und dann gemerkt habe, okay, das ist eigentlich auch gar nicht verkehrt. Da gibt es eben viele Möglichkeiten, wenn man diese Basis im Friseurberuf einmal hat, sich dann weiterzuentwickeln. Und das hat diesen Wechsel dann gebracht, für mich zu sagen, irgendwie ist das alles doch hochinteressant.
Also bei mir war es ja genau umgekehrt. Meine Eltern hatten ja ein Lokal und das ist mir vorher so aufgefallen, als du das gesagt hast. Und die wollten ja immer sehr gern, dass ich Koch werde, ja. Und das wollte ich ja gar nicht, weil ich natürlich das gesehen habe, dass meine Mutter nur in der Küche stand. Und dann war mir also der Gedanke an ein Leben in einer Küche mit fettigem Öl und Hitze und die ganze Zeit schwitzen da drin. Nee, also das war mir nicht so angenehm wie Mode machen. Ja, und mir ging es auch so wie dir. Meine Tante sagte dann plötzlich, so als ich aus der Schule war, ja, du musst jetzt aber auch was lernen. Du musst jetzt gucken, dass du einen Beruf erlernst. Und da dachte ich, wie einen Beruf erlernen? Weil ich wollte alle Frauen zur Prinzessin machen, dachte ich, das fehlt mir gerade noch, einen Beruf erlernen. Also so ähnlich war das. Nur ich musste dann keine Akquise machen, ich kam dann relativ flott rein. Aber es ist ja über Protektion. Aber es ist ja toll und großartig. Ich meine, das zeigt ja mal wieder, dass du hartnäckig geblieben bist. Und wenn man dann genug dranbleibt, dann irgendwann kommt man auch an zum Ziel und an die richtigen Leute, ja.
Ich glaube einfach, dass es wichtig im Leben, oder? Dass man Biss hat, weil wenn du einfach dich jederzeit abschütteln lässt, dann hast du ja nie diese Standkräftigkeit zu sagen, ich versuche es jetzt, weil es ist mein Ziel und es will ich erreichen.
So, wie ging es dann weiter bei dir?
Dann war meine Schule irgendwann beendet. Also ich habe dann meine 11. Klasse abgeschlossen in der Schule, habe dann mir überlegt und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo man sagt, krass, dass man sich das traut, weil ich war dann aus der Schule raus. Und habe mir überlegt, so, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt eine Ausbildung? Gehe ich jetzt vielleicht doch ins Büro? Ich hatte ja meinen Vater und habe gesehen, okay, der ist im Büro und das ist auch jetzt nicht unbedingt die Erfüllung seiner Träume da, jeden Tag am Schreibtisch. Und habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich möchte einen eigenen Friseursalon haben. Und zwar einen, wo ich auch um 21 Uhr abends noch hingehen kann und nicht immer nur bis 18 Uhr, weil dann hat alles zu. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das denn jetzt am besten mit diesem Geschäft. Und dann habe ich mir eine Kreditkarte besorgt, bin dann im Möbelhaus einkaufen gegangen, habe mir ein Ladenlokal besorgt, was ich 6 Monate mietfrei bekommen habe, weil ich es komplett selber renovieren musste. Und habe mich wirklich, das ist eine total abstruse Geschichte, mit Malerrolle und Farbe und Spiegeln und Stühlen dann in diesem ein Geschäft in Köln quasi selbstständig gemacht, ohne Plan von nichts,
Aber wie
habe
kamst du
einen
jetzt auf Köln?
Friseurmeister
Wie kamst du auf
eingestellt.
Köln? Weil gewohnt hast du ja in Düsseldorf.
Ich habe in Düsseldorf gewohnt, genau, und habe dann irgendwann gesagt, also quasi nach der Schule, jetzt muss ich was machen, ich muss jetzt irgendwie was Neues aufziehen, jetzt geht's für mich nach Köln und da mache ich ein Geschäft.
Ja, darf man da überhaupt einreisen als Düsseldorfer in Köln und ein Geschäft aufmachen?
Sagen wir mal so, zu Karneval ist es problematisch.
Ja, also das ist ja die verbotene Stadt dann, ja, also ja.
Aber ich finde, beide Städte haben ihren Charme. Also ich mag tatsächlich Düsseldorf wie Köln gleichermaßen. Und dann war ja mein Wechsel eben für mich eine schnelle Entscheidung zu sagen, ich will jetzt mal in die Stadt, in die große Stadt Köln, so tolerant und so bunt. Und dann war dann für mich klar, 2004, so, jetzt geht's nach Düsseldorf und jetzt mache ich da ein Friseurgeschäft auf, habe mir dann einen Friseurmeister besorgt, den eingestellt und hatte ja selber zu dem Zeitpunkt von gar nichts einen Plan. Weil du musst überlegen, ich kam von der Schule Und dann habe ich gedacht, so, Friseur ist irgendwie interessant, das mache ich jetzt mal. Und hatte den Laden noch, bevor ich überhaupt handwerklich die Fähigkeiten hatte, weil die habe ich mir danach ja erst quasi vom eigenen Personal auftrainieren lassen.
Ja, das ist eigentlich das Pferd am Schwanz aufgezäumt. Aber ich kenne das ähnlich von einem Freund von mir, der eine Beauty-Klinik aufgemacht hat und der das genauso gemacht hat, der die Idee hatte und der sich dann einfach die Ärzte reingeholt hat, ja, von überall, von jedem Fachgebiet den Top-Arzt. Also es geht um Beauty und das sehr erfolgreich macht. Also es gibt immer verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Man muss nur bereit sein, offen sein, neue Wege zu gehen.
Genauso war das auch bei mir. Und dann war dann halt ein Friseurmeister, den braucht man ja, um in Deutschland so ein Business zu starten, weil es ja an die Meisterpflicht gebunden ist. Und dann war dieses Geschäft eben mit Kreditkarte, mit günstigen Möbeln aus dem Möbelhaus aufgemacht, hatte lange geöffnet in Köln, war direkt in der Studentengegend, wirklich sehr zentral. Und dadurch, dass ich eben diese mietfreie Zeit hatte für die Selbstrenovierung, war das ein relativ kleines Kostenrisiko und kam aber auch bei den Studenten sehr gut an, weil es war lange auf, es lief Musik, es waren coole Leute da, es war bunt gestrichen. Und so kam quasi dieser erste Schritt, dass dann das mehr und mehr Fahrt aufgenommen hat und ich gesagt habe, so, jetzt brauche ich natürlich aber auch diese handwerklichen Skills, weil ich will ja nicht nur als Deko da stehen, sondern selber auch was machen. Und habe mir dann von dem Friseurmeister im Salon natürlich Sachen beibringen lassen und bin von dem Geld, was ich verdient habe, dann auch auf private Schulen gegangen und habe mir dann an so Haarakademien, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, die Sachen beibringen lassen, die für mich im Alltag wirklich wichtig waren. Weil ich habe immer gesagt, du kannst Kreativität kannst du nicht lernen. Technik kannst du lernen. Kreativität, dass du kreativ denkst, dass du Visionen hast, das hast du oder du hast es nicht. Aber die Skills, die Handgriffe, wie man am Ende dann mit den einzelnen Methoden umgeht, wie man welches Ergebnis erreicht, das kannst du lernen. Und genau das habe ich mir beibringen lassen, damit ich dann auch am Ende quasi die komplette Palette selber abdecken konnte und nicht nur irgendwie die Dekofigur in meinem eigenen Business gewesen bin.
Also der Laden wurde von Anfang an gleich gut angenommen und gut frequentiert. So, und was war dann mit deinem Wunsch und deinem Ziel, ins Fernsehen zu kommen? War das nach wie vor da oder hat sich das gelegt oder?
Ich stand immer in einem Salon und habe mir gedacht, okay, jetzt muss irgendwie es weitergehen. Ich will mit den Medien das fortführen. Ich will da irgendwie doch nach dem Praktikum in der Maske irgendwas will ich mit Fernsehen machen. Irgendwas muss sich mal ergeben. Und dann war es tatsächlich so. Eigentlich war es, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder Fügung oder was auch immer, aber es war so, dass dann in meinem Salon in Köln die Tür aufging. Und dann kam eine Kundin rein und wir haben uns ganz nett unterhalten. Und sie hat sehr neugierig gefragt und hat gesagt, ich merke, Sie sind sehr schlagfertig und irgendwie finde ich das doch sehr interessant. Und dann gab sie mir am Ende ihre Visitenkarte und sagt, wir würden uns mal sehr freuen, wenn wir einfach mal da jetzt zusammenfinden, weil wir machen jetzt ein neues TV-Format und da geht es darum, dass ein Friseurgeschäft, also in dem Fall ich, drei junge Menschen in einer Challenge gegeneinander antreten lässt für am Ende einen Ausbildungsplatz im Friseurhandwerk, ob das was für mich wäre. Und dann habe ich halt hinterfragt und gesagt, was heißt das? Also kommen drei Menschen zu mir in den Betrieb, die müssen verschiedene Sachen machen und am Ende gewinnt einer die Lehrstelle. Ja, genau, so sieht das aus. Die Sendung nannte sich Deine Chance, drei Bewerber, ein Job, bei ProSieben lief das. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass wir das in meinem Geschäft drehen. Und wenn ja, dann soll ich ihr zusagen, dann wird es auch schon nächste Woche losgehen.
Hoppla, ja, das ist ja,
Und dann
das
war
ist immer
erstmal
was.
mein Gedanke so, okay, das ist aber schnell und ich habe keinen Plan und okay, die Sendung läuft schon, ja, aha, okay, das muss ich mir mal angucken. Und dann habe ich aus Reflex gesagt, ja, das können wir machen, weil ich mir gedacht habe, probierst du einfach aus, zu verlieren hast du ja am Ende sowieso nichts. Und dann waren die Dreharbeiten, das ging dann eine Woche und dann ist diese Sendung ausgestrahlt worden und das war ja in einer Zeit, wenn man überlegt, 2007, da gab es noch kein Facebook, das kam ja erst ein Jahr später. Das heißt, diese ganze Social-Media-Geschichte, wie es heute ist, wo du selber deinen Content posten kannst und damit Reichweite generierst, das gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Das heißt, es gab dieses lineare Fernsehen und diese Sendung, die dann ausgestrahlt wurde. Und die wirklich eine extreme Rückmeldung wohl auch für den Sender gebracht hat, dass die zuständige Frau mich nach der Ausstrahlung wieder anrief und sagte, hier, das lief super. Wir haben uns was anderes überlegt. Und zwar würden wir dir ganz gerne eine eigene Sendung geben, der Salonretter. Du gehst also als der Experte in Friseurläden, die nicht gut laufen, und hilfst denen dabei, ihr Business wieder auf die Reihe zu bekommen. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das gibt's ja auch mit Köchen und also das ist ja ein Format, was anscheinend oder offensichtlich ja sehr gut ankommt. Lass mich einmal kurz noch fragen, aber in einer Woche habt ihr das abgedreht, da mit diesen drei jungen Menschen, die da dann eine Lehrstelle gewonnen haben. Das ist genau. Relativ kurz, ja. Also trotzdem relativ kurz in einer Woche.
Das war relativ kurz.
Show abzudrehen.
Das war relativ kurz, aber es war auch tatsächlich, das ist eine Folge, war immer 46 Minuten. Ah, okay. Das lief im Tagesprogramm bei ProSieben und es war wirklich so, dass wir mit den drei Kandidaten jeden Tag haben sie ein paar Aufgaben gehabt. Einen Tag mussten sie die richtige Kopfmassage machen, am nächsten Tag sollten sie eine Frau beraten für einen Produktverkauf. Und ich habe halt dann eben immer geguckt, wer von den dreien macht es am besten und wer ist am Ende dann der oder diejenige, die dann auch für eine Lehrstelle in Frage kommt. Genau, und so war das halt dann eine einstündige Sendung am Ende, die dann bei ProSieben eben die entsprechende Resonanz hatte.
So, dann hast du deine eigene Show bekommen, der Salonretter.
Genau.
Und das heißt, du bist da, wie stellt man sich das dann vor? Du kriegst dann irgendwelche Salons genannt, wo du dann hinkommst oder die melden sich bei ProSieben, sagen, könnte nicht jemand schicken, der uns hilft, oder wie funktioniert das?
Genau, bei ProSieben war es dann mit dem Salonretter so, dass eben das Konzept der Sendung war, ich als der Experte komme in einen krisengebeutelten Salon, bin da eine Woche bei, laufe eine ganze Woche mit, analysiere die Zahlen, guck mir den Laden an, guck mir die Geschichte an, wo sind Probleme im Team, gibt es Preisgestaltungsschwierigkeiten, ist das Konzept veraltet, wo drückt der Schuh? Und das ist so gewesen, dass ProSieben am Anfang aufgerufen hat, dass eben Salons in Schieflage sich melden können für dieses Format. Und dass dann die Redaktion alle möglichen Bewerbungen, die da eingegangen sind, bearbeitet hat, dass sie dann eben auch Castings gemacht haben. Also es ist jemand rausgefahren, hat sich auch mit den betroffenen Salons nochmal ausführlicher unterhalten. Und dann bekam ich die Information, so, wir sind jetzt beispielsweise, Andreas, Montag sind wir in Hamburg, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, der Salon XY. So ein kurzes Factsheet mit 10, 20 Punkten, wo die Probleme sind. Und dann habe ich die Zahlen zur Verfügung gestellt bekommen vom Salon, dass ich mich vorbereiten konnte. Und dann hieß es für mich Abfahrt zur Drehlocation, zu dem Geschäft. Und dann haben wir quasi in diesem Docutainment-Format einen Salon in einer Woche komplett gedreht, umgestaltet, teilweise mit Malerfirmen oder Fußbodenlegern, dann auch optisch Dinge an den Läden verändert, sodass dann am Ende, ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Restaurantretter, da am Ende dann ein neues Konzept mit den entsprechenden Veränderungen, mit den entsprechenden Anpassungen dabei rausgekommen ist.
Ich weiß nicht, ob du das erzählen kannst, aber hat es gefruchtet in den meisten Fällen dann hinterher?
Das ist sogar was, wo ich sehr stolz drauf bin, weil die Sendung habe ich ja gemacht, es ging 2008 los. Und ich habe jetzt gerade, nachdem das gewechselt ist zur RTL vor einigen Jahren, habe ich gerade für RTL.12 eine Wochenserie wieder zu dem Thema gemacht. Auch Salon. Was ich krass finde an der Geschichte ist tatsächlich, dass von insgesamt 100 Salons, die ich quasi in den letzten 16 Jahren, 17 Jahren gemacht habe, es heute noch immer mehr als 60 gibt.
Wow, das ist cool, ja.
Also es hat auf jeden Fall bei sehr vielen auch doch sehr viel verändert und auch eben die Existenz dann am Ende gesichert.
Du bist ja so richtig Jeanne d'Arc, der für die Salons in Schieflage, ja. Ja. So, dann hattest du ja, eigentlich dein Wunsch ist ja wahr geworden. Du wolltest in die Medien, du warst dann in den Medien. Wie war das dann? Ich meine, es ist ja jetzt was anderes, ob du jetzt einen Salon in Köln hast und es kommen mit Leute zu dir oder du plötzlich in den Medien bist. Wie fühlte sich das an? Wie hat sich das Leben dadurch verändert oder hat sich für dich was verändert?
Was für mich eigentlich der krasseste Unterschied war zu vorher, in dem Moment, wo ProSieben eben als quasi Sender an meine Seite kam, war, es war ursprünglich ja gedacht, okay, wir probieren das jetzt mal aus, jetzt rettet er mal ein Friseurgeschäft, dann lief das ganz gut, dann kam nochmal ein Friseurgeschäft und das lief auch dann mit der Sendung von der Quote ganz gut. Das war anfangs so kleckerweise und irgendwann war es so, dass ProSieben gesagt hat, wow, das ist prima, wir machen jetzt nicht ein, zwei, wir machen jetzt mal direkt 20, jetzt geht's mal direkt los. Das heißt, dann war aber auch für mich gleich klar, es ist eben jetzt direkt 100 Drehtage, die da auf der Agenda stehen. Und dann war für mich wirklich der Moment, wo ich festgestellt habe, oha, das ist ein ganz schön krasses Ausmaß, wenn du sonntags anreist zu dem Dreh beispielsweise nach München, dann drehst du bis freitags, dann reist du Samstag ab, bis zu Hause, kannst deine Wäsche waschen, weil Sonntag musst du ja schon wieder nach Hamburg reisen zum nächsten Salon. Und so hatte ich im Monat 20 Drehtage plus die Reisetage. Das heißt, ich war wirklich 30 Tage nur unterwegs, hatte aber ja gleichzeitig auch noch ein Geschäft, ne? Also was dann eben auch gelaufen ist. Und das war schon eine Belastung, die sehr, 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 sehr groß war. Vor allem, weil ich mir dann auch gedacht habe, gut, du musst alles irgendwie koordinieren. Also habe ich da wieder noch Personal und Assistenz eingestellt. Und was ich auch, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Jahre 2009, 10, 11, 12, da fing das mit Facebook und Co. gerade an. Da war die normale Website noch das Maß aller Dinge oder eben die Reichweite im linearen Fernsehen. Wenn ich mir angucke, dass es da eben nicht Hunderte oder Tausende von Reality-Stars gibt, die irgendwie durch irgendwas bekannt geworden sind, war das nochmal eine ganz andere Größenordnung. Wenn du auf einmal mit einem Format jeden Tag im Fernsehen läufst, was auch noch viel Reichweite hat, das war für mich insofern eine krasse Veränderung, weil wenn ich auf Messen oder so war, war ich eben nicht mehr der Besucher, sondern irgendwie der, den sie alle angesprochen haben und dann festgestellt haben, oh, du bist doch der Salonretter von ProSieben, wie toll, und kannst du mir nicht mal Tipps geben für mein Geschäft? Also du warst mehr oder weniger so die wandelnde Tippstation, der Ratschlaggeber, als irgendwie der in totaler Anonymität seine Dinge machen konnte. Das hat sich natürlich verändert und auch das, was an Folgeangeboten reinkam, weil die Leute eben auf dich aufmerksam geworden sind, das war auch nochmal eine ganz andere Liga, weil du eben jetzt nicht mehr irgendwo klappern musstest, sondern die Leute dann zu dir gekommen sind. Und das war natürlich, wenn ich auf die Praktikumszeit zurückblicke, wo ich gefragt habe, kann ich bitte, war es dann eben jetzt genau der umgekehrte Punkt, dass die Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, können Sie bitte.
Heute bist du in Luxemburg. Mhm. Wie hat sich das ergeben? Also wie kommt man jetzt von Köln nach Luxemburg? Ich meine, klar, man kann sich einen Zug setzen, fährt hin, aber das wäre nicht die Frage, sondern es muss ja irgendeine Initialzündung geben oder irgendein Auslöser, dass man sagt, jetzt ziehe ich nach Luxemburg.
Ich bin 2012 nach Luxemburg gezogen, weil ich einen Partner hatte, der Luxemburger war. Aber das war eigentlich nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil war, dass durch die Sendung Salonretter auf ProSieben natürlich auch im deutschsprachigen Raum man das Format kannte. Und weil Luxemburg ja auch Deutsch als Sprache hat, war der Punkt der, dass RTL in Luxemburg das Format auch gut fand und gesagt hat, Mensch, das wäre doch auch eigentlich ein cooles Format für Luxemburg, dann eben mit luxemburgischen Friseursalons. Und wir dann ins Gespräch gekommen waren, ob man dieses Format nicht auch in Luxemburg machen kann. Und dann war für mich die Entscheidung, okay, mein Partner ist Luxemburger, mein ehemaliger Partner. Und dann gab es eben die Option zu sagen, möchten Sie dieses Format in Luxemburg machen, Herr Wendt? Für mich war das eine große Ehre und ich habe gesagt, natürlich, das ist ja sensationell. Und dann stand für mich die Entscheidung relativ schnell fest, gut, ich ziehe jetzt nach Luxemburg in ein fremdes Land. Ein großer Schritt für mich damals und bin dann nach Luxemburg gezogen mit meinem Partner zusammen und habe dann kurz darauf mich mit den Kollegen von RTL in Luxemburg getroffen. Und dann haben wir entschieden, okay, wir machen das, wir probieren das mal aus, ob dieses Format hier funktioniert, haben einen Piloten gemacht. Der große Haken daran war, dass die gesagt haben vom Sender, wir können das gerne machen, aber das muss von einer anderen Firma produziert werden, weil wir können das nicht bewerkstelligen, das muss eine andere Produktionsfirma machen. Und da war für mich der Moment zu sagen, okay, dann lasse ich mir jetzt was einfallen, dann mache ich es selber. Ich habe die Sendung so viele Jahre jetzt als Experte moderiert, das war ja, wenn man überlegt, von 2007 bis 2012, ich wusste genau, wie es läuft. Ich war bei jeder Produktion ja logischerweise mit dabei, auch redaktionell. Und habe dann für Luxemburg gesagt, gut, ich gründe eine Produktionsfirma mit Kollegen zusammen. Und dann produzieren wir diese luxemburgische Version der Sendung Salonretter. Also auf Luxemburgisch, neue Wand mam Wendt, neuer Wind mit Wendt. Und haben dann einen Piloten produziert, der sehr gut gelaufen ist. Und dann gab es 6 Staffeln mit 24 Folgen.
Sehr schön, sehr schön. Und heute hast du deinen Salon in Köln noch oder hast du den nicht mehr? Bist du also komplett jetzt in Luxemburg?
Ich habe, als ich nach Luxemburg gegangen bin, 2012, mich entschieden, aus dem Salonbusiness komplett rauszugehen, habe das alles abgegeben, habe den Namen noch 2 Jahre weiter an den Geschäften gelassen, habe dann aber irgendwann gesagt, so, das ist alles viel zu kompliziert, du kannst nicht auf 200 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, und habe dann mich aus dem Bereich komplett verabschiedet und bin weiter im Fernsehproduktionsbereich geblieben, weil ich durch den Wechsel nach Luxemburg natürlich und die Gründung der Produktionsfirma dann in Luxemburg natürlich auch die Möglichkeit hatte, für Magazine, für TAF, für Sat.1 Frühstücksfernsehen, für Punkt 12, Explosiv und Co. auch eben zu produzieren, auch Dinge zu produzieren mit meinem Team, wo ich selber vor der Kamera gar nicht auftauche, sondern eben auch alle möglichen Dokumentationen, Reportagen, Berichte und so weiter, Magazinbeiträge, und habe mich dann komplett nur noch auf die Mediengeschichte fokussiert und den Friseurbereich quasi komplett 2012 damit abgehakt.
So, jetzt bist du gerade in einer Show mit mir zusammen und mit zwei Damen, mit Sandra Bauknecht und Larissa Mault. Die heißt My Style Rocks, und vielleicht möchtest du mal kurz erzählen aus deiner Sicht, was das für eine Show ist und um was es dort geht und wie das so funktioniert. Es ist ja auch etwas, da retten wir jetzt keinen Salon, aber man kann ja auch etwas erreichen, und es bewerben sich auch Menschen, in diesem Fall 12 Damen. Und um was geht es da?
Ich finde, für mich ist My Style Rocks eine Fashion-Reality-Show. Also auf der einen Seite ist es Reality, weil es natürlich echt ist, weil es um die Menschen geht, in dem Fall um die Ladies, die daran teilnehmen, die sich so präsentieren, wie sie sind, mit ihren Geschichten, mit ihren Styles. Und Fashion, weil es natürlich darum geht, dass man das perfekte Outfit des Tages zusammenstellt und nach Möglichkeit auch aus dem, was du sagst, was Sandra sagt, was Larissa sagt oder was ich sage, in den Bewertungen über all die Tage möglichst viel für sich mitnimmt, um dann aus den Informationen, die man von uns aufsaugt, sich immer weiter zu perfektionieren, sodass man am Ende der Staffel mit 20.000 Euro Gewinn nach Hause gehen kann.
Es ist ja ein Format, das zum ersten Mal im deutschen Fernsehen läuft, das aber in anderen Ländern schon sehr erfolgreich ist. In der Türkei, in Griechenland, Slowenien, um ein paar zu nennen. Und da geht es ja in diesen Ländern, auch gerade in der Türkei, auch ganz hart zur Sache. Also da nimmt die Jury auch kein Blatt vor den Mund und redet da auch Klartext. Und das haben wir ja bei uns auch gemacht. Und was ja erstmal für sehr viel Erstaunen gesorgt hat und Erstaunen, auch Aufruhr und auch in Social Media, weil man das natürlich gar nicht gewohnt ist, dass man mal auch Dinge klar und deutlich anspricht und sagt, das geht so nicht und wie benimmst du dich eigentlich? Und da entstand ja erstmal eine sehr große Reaktion und Aufmerksamkeit dadurch.
Ja, und da bin ich auch eigentlich einer ganz anderen Meinung, was die Kritiken teilweise angeht, weil es ist klar, die Sendung polarisiert, weil es eine Sendung ist, in der eine Sprache wieder gesprochen wird, die man so in Deutschland kaum noch kennt. Klare Worte, keine florale Wortexplosion mit Weichspüler und Co. Und das ist für viele ungewohnt, aber man muss einfach sehr ehrlich sein und sagen, die deutsche Sprache bietet so viele Facetten und Möglichkeiten der Verwendung, und nur weil jetzt du beispielsweise oder ich beispielsweise mal einen Spruch bringen oder mal ein bisschen auch die Sprache derber verwenden, ist es eben noch kein Mobbing, weißt du? Und das wird ja auch so oft gesagt, dann heißt, ach, das ist ja so eine Mobbing-Show. Ich sage es am Ende ganz anders. Am Ende sind es die Kandidaten, die uns selber feiern, die herzlich sind, die uns ja sogar, das sieht man auf Instagram teilweise ja in ihren Hotelzimmern, noch parodieren und sich dann auch darüber amüsieren. Und es gibt eine Sache, die ist mir gerade gestern Abend noch durch den Kopf gegangen. Ich meine, man muss eins überlegen. Wir haben viele Reality-Sternchen in der Show. Ja, da fallen mir zum Beispiel ein Greta und Samira. Die waren beide zusammen bei Netflix Fight for Paradise. Und man muss es jetzt mal so sagen, wie es ist. Für Reality-Stars ist ja die einzig verlässliche Währung das Polarisieren in den sozialen Medien. Das heißt, je mehr die Show polarisiert, desto besser für die Ladies. Das muss man im Hinterkopf haben. Denn hätte es diese Szenen, die viral gegangen sind, nicht gegeben, dann hätten alle die Fight for Paradise nicht kennen, sich immer noch gefragt, wer ist eigentlich Greta Bartel?
Was für mich sehr faszinierend ist und überraschend ist, ist, dass aufgrund ein paar Sequenzen, die ich da in dieser Show gemacht habe und die so viral gegangen sind, man auf der Straße, also wir reden von einer Show, die in Deutschland unbekannt war, die auf einem Sender lief, der für solche Shows eigentlich bislang nicht bekannt ist. Und trotzdem ist diese Show jetzt so viral gegangen, dass egal wo ich gehe, mich alle ansprechen und nicht nur sagen, ich habe sie in der Show gesehen, sondern sagen, oh, My Style Rocks. Also die kennen auch den Namen der Show. Und das fasziniert mich wirklich. Das ist wirklich krass. Und ich habe gerade vor, ich war mit dem Hund Gassi und da liefen ein paar Meter entfernt ein paar junge Leute und so ein ganzer Pulk. Die haben mich aber nicht gesehen. Und da hat einer von denen gesagt, Schluss jetzt, es reicht jetzt. Und dann haben die gelacht. Die machen das teilweise nach. Das ist ja nicht nur, dass es kopiert wird auf Social Media. Und man hat mir auch gesagt, auf Schulhöfen wird über diese Show gesprochen, diskutiert und findet es cool. Also die jungen Leute finden es total cool. Die sind völlig begeistert. Ich habe das jetzt auch erlebt. Ich war zweimal in Restaurants abends, da waren so, war Weihnachtsfeiern, da waren so 30, 40 junge Menschen, junge Leute zwischen, ja, sagen wir mal, 7 Jahren und 16 Jahren. Die sind völlig ausgeflippt, völlig, ja. Und eine Aufregung und wollten ein Foto und sie sind unser Idol und feiern die Show total, finden das total cool. Also ich denke, es gibt auch wieder einen Hunger und ein Bedarf an Typen, an Persönlichkeiten, wie man sie früher mal im Fernsehen hatte. Nicht nur alles weichgespült, sondern auch jemand, der einfach auch Ecken und Kanten hat. Und die jungen Leute finden das gut. Die finden gut, wenn jemand sein Ding macht, wenn er sagt, das ist mir auch völlig egal, ob das andere jetzt gut finden. Ich bin so, ich mach das, ich bin authentisch, ich ziehe das durch und das gefällt ihnen. Und die sind da viel offener als jetzt, sagen wir mal, eher die älteren Menschen. Die sind da eher festgefahren und da ist sehr viel, das macht man nicht, das kann man nicht, das macht man, das darf man nicht. Und die jungen Leute, die wollen ja selber gern, die möchten ja selber gern ihr Leben. Wenn die gefragt werden, was finden sie an Herrn Glöckler toll, sagen die, ich mag Herrn Glöckler, weil der sein Ding macht und es geht ihm am Arsch über, ob das andere gut finden oder nicht. Und so möchte ich auch leben.
Und das Ding ist ja einfach, Harald, das Problem ist ja nicht, dass die Leute irgendwie sich aufregen, sondern es ist ja meistens so, die sich aufregen, und das sehe ich, wenn ich mir manchmal Kritiken oder sowas angucke, oder nicht Kritiken kann man es nicht nennen, sondern eher Beleidigungen, weil Kritik ist ja sachlich und das ist ja meistens einfach nur drüber. Aber was man, wenn man es liest, merkt, ist einfach, die wahrgenommen werden, das ist nicht die Masse, das ist die laute Minderheit. Das sind die wirklich mit Lautstärke und mit Kraft ausdrücken und mit, man sollte das absetzen oder sonst was, darauf reagieren. Und da muss man sich ja immer die Frage stellen, wenn ich etwas schlecht finde, also ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich etwas schlecht finde, dann ignoriere ich, dann sage ich dazu gar nichts. So, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, und das sind ja teilweise Leute, die schreiben dann 10, 20, 30, 40 Kommentare, dann muss das Thema mich doch so beschäftigen, dass es mir wert ist, so viel Lebenszeit zu investieren, darauf zu reagieren, dass es ja doch gar nicht so schlecht sein kann. Weil dann würde ich diese Zeit ja einfach gar nicht investieren. Und man muss ja auch noch eine Sache wissen dazu. Wer kann denn heutzutage noch sich darüber freuen, dass man eine Fernsehshow hat, die um die 100 Folgen läuft, die im Fernsehen jeden Tag läuft? Meistens ist es doch so, gerade in der heutigen Zeit mit Krisen, Werbeflaute und Co., da machst du eine Sendung, 2, 3, 4, und wenn es dann nicht der große Wurf ist, dann wird die schneller eingestellt, als er auf Sendung gewesen ist. Und das finde ich gerade jetzt mit Sport1 und mit My Style Rocks so cool, dass man ein Format auf Sendung schickt, wo man weiß, das ist laut, das polarisiert. Und die ganzen Influencer, und das ist das, glaube ich, was uns auch krass von diesem Normaldenken mittlerweile unterscheidet. Guck dir mal die Influencer an, Influencerinnen. Jede sagt, ihr seid einzigartig, ihr seid tolle Frauen, ihr habt ein tolles Standing, jeder ist unique, jeder ist einzigartig. Und am Ende erzählen sie aber in ihren Instagram-Stories jede für sich die gleiche Geschichte. Das ist nichts anderes als Copy-Paste. Alle hat die gleiche Lebensgeschichte, jede verkauft die gleichen Produkte, steht vom gleichen Hotel in Dubai, macht Fotos. Das ist nichts anderes als eine Kopie der anderen. Bei uns ist es so, jeder hat seine Personality. Du, Sandra, Larissa, ich, wie auch unsere Kandidatinnen. Und ich glaube einfach, wenn man das so zeigt, klar kann es dann mal auch ordentlich rappeln und klar kann da auch mal Reibungshitze entstehen, die man dann mit Nestwärme nicht verwechseln darf. Aber im Grunde ist es doch wichtig, dass man am Ende das Fernsehstudio verlässt, sich in die Augen gucken kann und alle wissen, die Welt ist noch in Ordnung. Denn die Kandidatinnen nehmen ja auch, wenn du mal auf den Tisch legst oder irgendwas, das überhaupt nicht persönlich, weil wenn sie es persönlich nehmen würden, könnten sie ja sagen, jetzt reicht's, das will ich nicht, ich möchte jetzt nach Hause. Ist ja keiner im Studio eingesperrt.
Nein, also Sie würden dann ja auch nicht am anderen Tag kommen und sagen, tanzen Sie mit mir oder machen Sie das oder das. Das ist ja das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja auch etwas, was man feststellt, dass Sie sehr und auch oftmals kommen, auch wenn die Kamera aus und sagen, toll, wir haben so viele Tipps hier bekommen und so viele Ratschläge und das ist toll für uns, das ist wichtig. Und viele nehmen es ja auch an und entwickeln sich weiter. Ja, und ich erinnere mich ja noch, wir erinnern uns ja noch an Denver Glen und ja, wir mochten da ja auch, wenn es richtig gerappelt hat, ja. Und ich mochte ja die Alexis auch viel lieber als die Crystal.
Es gibt vor allem, Harald, es gab eine Situation bei Meister Rocks tatsächlich, das war, da wirst du dich auch noch daran erinnern, das war mit unserer Lisa, wo es mal um das Thema Formwäsche gegangen ist beispielsweise. Das ist im Internet von Leuten auch wieder kritisiert worden ohne Ende. Und Lisa war diejenige, die nachher noch kam und sagte, Mensch, Herr Glöckler, danke nochmal, ich habe das jetzt an und ich fühle mich direkt viel besser, meine Haltung und gucken Sie mal hier meine Silhouette. Ach, das war wirklich ein ganz toller Rat. Und das meine ich. Es wird von externen Leuten geurteilt, dass das übergriffig ist oder sonst was. Aber die betroffene Person selber sagt am Ende, das war ein super Tipp. Danke, jetzt habe ich nämlich was, was ich dauerhaft für mich nutzen kann.
Naja, das ist etwas, was ich auf Teleshopping viele, viele Jahre verkauft habe und den Menschen beraten habe und wo wir genau das gemacht haben, dass wir, jeder hat ja so seine Problemzonen und die sollte man natürlich kaschieren und das, und das andere, die guten Seiten hervorheben. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man sagt, du hast keine gute Figur oder ob man sagt, schau mal, so kannst du etwas verbessern. Du kannst hier mit dieser Wäsche, kannst du das, kann, wenn du so ein Kleid anziehst, kannst du dein Körper noch schöner modellieren, du musst da gar nichts weiter an dir verändern, du ziehst diese Form der Wäsche an, das Top oder den Slip und dadurch hast du plötzlich von jetzt auf nachher 4 Zentimeter weniger Umfang, du hast eine ganz andere Figur, du hast eine andere Haltung und dein Stretchkleid sieht einfach viel toller aus. So, dann kann sie das
So
machen
ist es.
oder kann es lassen, ja, oder kann es lassen, ja. Ich meine, das ist natürlich das Thema heute auf Social Media. Es wird über alles diskutiert und es ist auch egal, ob am Ende des Tages, ob sie es toll finden oder nicht toll finden. Am Ende geht es ja darum, dass darüber geredet wird und jeder hat das Recht zu sagen und zu denken, was er möchte. Und so muss man das auch betrachten und umgekehrt kann man damit ja auch umgehen, wie man möchte. Ja,
Richtig.
also.
Ich musste so lachen, gerade beim Homeshopping-Thema, weil du sagtest mit dem Homeshopping. Bei mir, der Satz, meine Damen, hängt bei mir im Kopf, weil ich war ja selber 4 Jahre bei HSE24 mit meiner eigenen Haarlinie. Das ist übrigens nochmal dazu, was durchs Fernsehen dann sich noch alles ergeben hat. Dann kam die eigene Haarlinie, dann kamen eben diese Homeshopping-Geschichten in Deutschland und in Italien und in England. Und dann kam auch irgendwann auf der Party von Germany's Next Topmodel Hugo Boss, die mich als Hairstylist verpflichtet haben. Also im Grunde, wenn man seinen Weg geht, und ich glaube, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit Fleiß, wenn man fleißig ist, dann kann man eigentlich alles erreichen. Und dann ist es auch ganz normal, dass es Menschen gibt, die das schlecht finden und die dann sagen, oh, das ist ja alles blöd und das ist alles mies. Das ist Neid. Und ich glaube, man muss sich Neid mehr verdienen als Mitleid.
Was sind deine Träume? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Was möchtest du noch machen? Was gibt es etwas, das du noch nicht gemacht hast, das du gerne machen möchtest? Was sind deine Visionen für die nächsten 10 Jahre?
Also meine Vision für die nächsten 10 Jahre, erstmal, ich will gesund bleiben. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und ich würde wahnsinnig gerne, und ich glaube, das werde ich auch in den nächsten 10 Jahren meinen Angriff nehmen, eine Weltreise machen und einfach mal ohne Plan und ohne Ziel einfach mal mich treiben lassen, wo bringt es mich als nächstes hin, um einfach mal zu entdecken, was gibt es noch für Gegenden, für Regionen, die in meiner Vorstellung so gar nicht da sind. Ich war jetzt in Sri Lanka Anfang des Jahres, das war eine sensationelle Reise. Und diese Unbeschwertheit, dieses Abtauchen in andere Kulturen, das ist was, das will ich auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren machen.
Sehr schön. Wir sind auch schon am Ende. Wir könnten noch lange weiterreden, aber die Zeit ist schon um. Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit und frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und bis ganz bald. Wir sehen uns ja dann wieder. Ja?
Das wünsche ich dir auch. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in unserer alten Umgebung im Studio und dann können wir auch noch ganz viel weiter plaudern. Für dich auch schöne Weihnachten und vor allem komm gut ins nächste Jahr.
Dankeschön, mein Lieber. Danke. Ciao.
Danke dir. Ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.